SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Vanja Weingart. Guten Tag. Impfoffensive, Impfpflicht und 2G. Was alles gerade in Berlin, in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg in der Diskussion ist, darum geht es in der kommenden halben Stunde. Außerdem, der Mittelstand schrumpft. Was sind die Gründe und was sind die Folgen? Ein Gespräch mit einer Arbeitsmarktexpertin der Bertelsmann Stiftung und trauriges Gedenken in Trier. Heute vor einem Jahr starben dort in der Fußgängerzone 5 Menschen durch eine Amokfahrt. Noch ist Olaf Scholz nicht Chef bzw. Bundeskanzler, aber bald, und Corona ist eben Chefsache. Und deshalb ist Scholz gestern Abend nach den Bund-Länder-Beratungen auch bei ARD und ZDF aufgetreten, um selbst anzukündigen, welche Corona-Regeln in Deutschland wohl bald gelten werden. Wichtigstes Projekt, eine Impfoffensive, Millionen zusätzliche Impfungen in den nächsten Wochen. Dafür soll ein Krisenstab sorgen. Dann kommen wohl mehr Einschränkungen für Nicht-Geimpfte und der Bundestag könnte über eine Impfpflicht abstimmen. Das alles wird heute noch beraten und soll in einer nächsten Bund-Länder-Beratung morgen festgezurrt werden. Viele Pläne, aber lassen die sich auch umsetzen? Berlin-Korrespondent Kai Clement.
30 Millionen Impfungen bis Weihnachten, das wären 1,25 Millionen pro Tag und damit mehr als doppelt so viele wie zum Beispiel noch am Montag. Machbar oder bloß Wunschdenken?
Auch das sind noch logistische Fragen, die geklärt werden müssen. Das wird bis Weihnachten so nicht funktionieren können.
Stefan Thome, Vizefraktionschef der FDP, dämpft die Erwartungen bereits am Morgen nach der Ankündigung. Olaf Scholz, der designierte SPD-Kanzler, klingt dagegen in den Tagesthemen ganz anders.
Wir setzen einen Krisenstab ein, der schon loslegt mit seiner Arbeit, obwohl die neue Regierung noch nicht auf dem Weg ist. Das ist Tatkraft, darum geht es.
Ein Krisenstab? Genauer müsste es heißen, noch ein Krisenstab. Auch die noch regierende Große Koalition hat nämlich einen Corona-Krisenstab, der sich diese Woche schon zum 99. Mal getroffen hat. Olaf Scholz will seinen Krisenstab besonders dafür nutzen, um Impfprobleme aus dem Weg zu räumen. An der Spitze wird, wie beim bisherigen Krisenstab, ebenfalls ein Militär stehen, nämlich Generalmajor Carsten Breuer. In der gestrigen Runde hat sich auch eine parteiübergreifende Zustimmung zu einer Impfpflicht abgezeichnet. Lange hat die Politik sie grundsätzlich abgelehnt. Nun schließt selbst die FDP mit Stefan Thome diesen Schritt zumindest nicht mehr aus.
Die Lage im Sommer war eine andere. Ich hatte auch persönlich die Hoffnung, dass wir einen höheren Impffortschritt haben würden. Die Lage ist so, wie sie ist. Und man kann nicht einfach stur sagen, wir verschließen uns neuen Erkenntnissen.
Mit der Entscheidung für eine allgemeine Impfpflicht vollzieht auch der voraussichtlich künftige SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz eine Kehrtwende. Er spricht sich für eine Abstimmung ohne die sonst übliche Fraktionsdisziplin aus.
Und dass wir den Weg öffnen für eine Gewissensentscheidung der Abgeordneten im Deutschen Bundestag über eine allgemeine Impfpflicht, die dann Anfang des nächsten Jahres im Februar oder Anfang März in Kraft tritt.
Klar ist, all das wird nicht mehr in der jetzigen vierten Corona-Welle helfen. In der würde sich Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, ein noch viel schärferes Vorgehen der Politik wünschen.
Nach unserer Meinung brauchen wir wieder das Gesetz zur epidemischen Notlage. Wir brauchen dringend bundesweite notbremsende Maßnahmen zur möglichst maximalen Kontaktbeschränkung. Das kann auch zur Not ein zeitlich begrenzter Lockdown sein, wenn das notwendig ist.
SPD-Politikerin Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, stimmt zumindest in einem Punkt zu. Auch für Geimpfte müssten die Kontaktbeschränkungen verschärft werden, sagt sie im ZDF-Morgenmagazin.
Wenn wir zum Beispiel für die Ungeimpften vorschreiben, ihr bleibt in eurem Haushalt plus eine zusätzliche oder zwei zusätzliche Personen, die ihr treffen könnt, dann können trotzdem noch Geimpfte ohne Ende dazukommen. Und dann macht es keinen Sinn mehr. Und das muss man zukünftig ausschließen.
Es gibt also noch einigen Beratungsbedarf, bevor aus den angekündigten dann voraussichtlich morgen richtige Beschlüsse werden.
Aus Berlin der Bericht von Kai Clement. Soweit das, was der Bund gegen Corona tun will. Und was planen die Bundesländer? Die Politikerinnen und Politiker warten auch auf die Entscheidungen in Berlin und auf die Beratungen morgen. Aber sie können ja im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes schon vieles tun. Und das müssen sie auch, denn die Corona-Regeln sollen dann schnell gelten und müssen eben vorbereitet werden. Den Stand der Dinge aus Rheinland-Pfalz hat Christian Butt gereiht. Dort gelten ab Samstag neue Regeln.
Rheinland-Pfalz schränkt die Freiheit von Ungeimpften deutlich ein. Sie dürfen sich in der Öffentlichkeit nur noch allein mit dem eigenen Hausstand oder einer anderen Person treffen. Damit sind auch Veranstaltungen im Außenbereich wie Weihnachtsmärkte für Ungeimpfte künftig tabu. Aber auch für Geimpfte und Genesene wird das Leben in der Freizeit ab Samstag aufwendiger. Ob es in die Kneipe, das Restaurant oder ins Fitnessstudio geht, dort gilt dann überall 2G+. Das heißt, Genesene und Geimpfte dürfen zwar rein, aber nur mit einem negativen Test. Der kann allerdings vor Ort gemacht werden, aber unter Aufsicht, und er ist auch nur dort gültig. Wenn ich also am selben Tag ins Fitnessstudio, zur Kosmetik und dann in die Kneipe gehen will, dann lohnt es sich, einen Test bei einer offiziellen Teststation machen zu lassen. Da reicht dann einer. Schlange stehen, aber wahrscheinlich inklusive.
Christian Buttgereit aus Rheinland-Pfalz. In Baden-Württemberg gab es gestern einige Verwirrung, welche neuen Corona-Regeln wann gelten sollen. Es geht unter anderem um neue Regeln für Sport- und Kulturevents und auch um Weihnachtsmärkte, die wohl geschlossen werden müssen. Ministerpräsident Kretschmann hatte erst von Donnerstag, dann von Freitag gesprochen. Samstag ist jetzt aber wohl im Gespräch. Durchsichtig ist das Ganze nicht. Landespolitik-Korrespondent Arno Knüttgen aus Stuttgart kommentiert.
Diskothekenbesitzer haben ihre Läden schon vor Tagen geschlossen. Nicht, weil es vorgeschrieben ist, sondern aus Unsicherheit über das, was an neuen Regeln kommen wird. Marktbeschicker hatten den Glühwein schon im Topf, als sie nach tagelangem Hin und Her plötzlich erfahren, dass der Weihnachtsmarkt doch zumacht. Es herrscht heilloses Chaos, nicht bloß in Baden-Württemberg. Vor einer Woche blieben bei der jüngsten Corona-Verordnung noch strengere Regeln aus. Jetzt sind wegen der veränderten Rechtslage viele Verschärfungen nicht mehr möglich. Es gibt Diskussionen. Über Geisterspiele im Fußball, über Kulturveranstaltungen, 2G im Einzelhandel, Schließung der letzten Weihnachtsmärkte. Wohlgemerkt, Diskussionen. Was am Ende tatsächlich passiert? Unklar. Entscheidungen werden vertagt und vertagt. Damit kein Missverständnis aufkommt, ich bin unbedingt dafür, die Corona-Regeln nachzuschärfen. Wen das wirtschaftlich trifft, der muss entschädigt werden. Was mich aufregt, das alles könnten wir schon längst haben, seit Wochen. Doch trotz aller Erfahrungen, die wir in bald 2 Jahren Corona gesammelt haben, wird in der Politik gezögert und gezaudert. Stattdessen Ausreden. Ich bin es leid, immer nur zu hören, es hätten sich zu wenig Menschen impfen lassen. Ja, das stimmt, ich finde es auch schlimm, aber es ist keine Entschuldigung dafür, dass Politikerinnen und Politiker nach der Bundestagswahl die steigenden Corona-Zahlen teilnahmslos hingenommen haben. Erst waren wohl die Koalitionsverhandlungen wichtiger, jetzt geht alles durcheinander. Die Ampelpartner in Berlin beenden auf dem bisherigen Höhepunkt der Pandemie die epidemische Notlage und schimpfen, in den Ländern werde zu wenig gegen Corona getan. Grüne und SPD diskutieren über einen weiteren Krisenstab. Einen gibt es ja schon auf Bundesebene. Der grüne Sozialminister von Baden-Württemberg sieht beim designierten Kanzler zu wenig Tatendrang. Ministerpräsident Kretschmann klagt, die Bund-Länder-Runde mit Scholz sei unsortiert gewesen und habe nur Vorschläge gesammelt. Und die FDP teilt aus, die Grünen bekämen das Impfen nicht organisiert. Welche Maßnahmen sind genau in dieser Zeit in Kraft getreten, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen? Keine. Neu ist nur, dass es jetzt die Ampelparteien sind, die streiten wie die Kesselflicker. Das Virus tobt derweil fröhlich weiter. Na dann, frohe Weihnachten schon mal.
Ein Kommentar von Arno Knüttgen aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Baden-Württemberg. Die Corona-Pandemie ist seit bald 2 Jahren das Gesundheitsthema weltweit und damit überschattet sie auch die Bekämpfung anderer Krankheiten, zum Beispiel den Kampf gegen AIDS. Heute ist Welt-AIDS-Tag und dieses Jahr jährt sich die Meldung der ersten AIDS-Fälle zum 40. Mal. Rund 80 Millionen Menschen haben sich seither mit dem HIV-Virus infiziert. Zum Welt-AIDS-Tag macht die AIDS-Hilfe auf die Pandemie aufmerksam, die gerade etwas in den Hintergrund gerückt ist. Matthias Bernsch berichtet.
Die AIDS-Epidemie bis 2030 beenden. So lautet das Ziel, das sich die Vereinten Nationen gesetzt haben. Und die Weltgemeinschaft war auf einem guten Weg, sagt Silke Klump. Zivilgesellschaftliche Organisationen und Community Health Center vor Ort hätten in der medizinischen Versorgung wie bei der Prävention eine zentrale Rolle gespielt, so die Geschäftsführerin der Deutschen AIDS-Hilfe. Doch dann kam Corona.
Dort, wo es möglich war, eigene Angebote auch für Covid-Patientinnen bzw. zur Prävention von Corona einzusetzen, haben die Organisationen und haben die Community Health Center das getan und dafür natürlich ihre HIV-Arbeit auch zurückgesteckt, weil sie nicht beides gleichzeitig tun konnten und weil es eben auch nicht Ressourcen, auch nicht finanzielle Ressourcen für all diese Arbeit gemeinsam gab.
Sowohl die Zahl der HIV-Tests als auch die der Tuberkulose-Therapien seien 2020 im Vergleich zum Vorjahr um rund 20% zurückgegangen, berichtet der Direktor des Globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria, Peter Sands. Tuberkulose ist die häufigste Todesursache bei Menschen mit HIV. Wie sich dieser Rückgang auf die Überlebenschancen der Betroffenen konkret auswirke, lasse sich bisher nicht abschätzen. Kaum in Zahlen fassen lässt sich auch die gesellschaftliche Diskriminierung. Klar ist nur, so Silke Klump, dass Covid-Infizierte, ähnlich wie HIV-Infizierte, in manchen Ländern extrem stigmatisiert würden.
Und wir sehen auch, dass Länder, auch gerade Länder im südlichen Afrika, mit einer Kriminalisierungswelle reagiert haben, also Menschen angeklagt und verurteilt haben dafür, andere mit Covid angesteckt zu haben. Und das wirkt sich unmittelbar auch auf die Verfolgung und Bestrafung von zum Beispiel HIV-Übertragungen aus. Und das ist natürlich ein Mittel, Kriminalisierung, Strafverfolgung, was jeder Pandemie schadet, weil Menschen sich verstecken, weil Menschen nicht mehr zu Ärztinnen, zu Community Health Centern, zu Testangeboten gehen, weil Menschen nicht Versorgung aufsuchen. Das ist immer ein dramatischer Effekt auf ganz vielen Ebenen.
So weist der Umgang mit den beiden Pandemien einige Ähnlichkeiten auf. Doch die größte Ähnlichkeit besteht darin, dass sich der reiche Norden der Welt deutlich besser vor den Folgen der Krankheiten schützen kann als der arme Süden.
Dass es nicht weltweit noch nicht Zugang zu Covid-Impfungen gibt, ist eins eben dieser dramatischen Ungleichheiten, die Pandemien mit sich bringen und die Pandemien verstärken und wo wir einfach sagen müssen, in der internationalen Zusammenarbeit, diese ganzen Fragen nach Patentrechten, nach gleichem Zugang zu Gesundheit, zu Medikamenten und in dem Fall eben zu Impfung, das ist nach wie vor die größte Herausforderung. Und da müssen wir als internationale Gemeinschaft inklusive der pharmazeutischen Industrie ganz dringend handeln.
Das ist auch ein Appell an die neue Bundesregierung. Wenn Deutschland ab Januar den Vorsitz bei der G7 übernimmt, müsse die Regierung ihren Einfluss dafür nutzen, dass sich die führenden Industriestaaten ihrer Verantwortung für den globalen Kampf gegen Corona und gegen AIDS stellen.
Zum Welt-AIDS-Tag heute ein Beitrag von Matthias Bertsch. SWR 2 aktuell, 12.17 Uhr. Keine wirtschaftlichen Sorgen, ein eigenes Haus, eine sichere Rente, zur deutschen Mittelschicht zu gehören, das ist beruhigend. Und eine große, starke Mittelschicht ist mit ihrer Kaufkraft auch für Deutschland ein stabilisierender Faktor. Aber die deutsche Mittelschicht schrumpft, besonders der untere Rand sei abstiegsgefährdet. Das schreibt die OECD und die Bertelsmann Stiftung in ihrer neuen Studie. Ich konnte vor der Sendung mit der Arbeitsmarktexpertin der Bertelsmann Stiftung und Mitautorin der Studie, Natascha Heinbach, sprechen. Frau Heinbach, wie haben Sie denn in der Studie Mittelschicht definiert?
Wir definieren in unserer Studie die Mittelschicht für alle Personen mit einem Einkommen zwischen 75 und 200% des Medianeinkommens. Das bedeutet beispielsweise für einen Single-Haushalt im Jahr 2018, dass alle Personen, die ein Einkommen zwischen 1.500 und 4.000 Euro zur Verfügung haben, zur Mittelschicht gehören. Und wir sehen für 2018, dass 64% der Bevölkerung zur Mittelschicht gehören. Und das entspricht bei unserer erwerbsfähigen Bevölkerung zwischen 18 und 64 Jahren ungefähr 34 Millionen Personen.
Sie schreiben in Ihrer Studie, die Mittelschicht in Deutschland bröckelt. Was heißt das genau?
Wir sehen in unserer Studie, dass die Mittelschicht in Deutschland vor allen Dingen bis Mitte der 2000er Jahre gebröckelt ist und sich seither nicht erholt hat. Das bedeutet, 1995 haben 70% der Bevölkerung noch zur mittleren Einkommensgruppe gehört, während es 2018 nur noch 64% war. Und dabei ist vor allen Dingen die untere Mittelschicht gebröckelt.
Wie ist es zu dieser Entwicklung gekommen und wen betrifft es besonders?
Wir sehen, dass die Beschäftigung in Berufen mit geringen Kompetenzanforderungen und damit auch niedrigen Löhnen zugenommen hat, während die Beschäftigungsanteile in Berufen mit mittleren Kompetenzanforderungen abgenommen hat. Beschäftigung in Minijobs und Teilzeit sowie in befristeten Arbeitsverhältnissen spielen hier eine große Rolle. Um Ihnen ein Beispiel vielleicht zu bringen, wer besonders betroffen ist von dem Bröckeln der Mittelschicht. Hier sehen wir vor allen Dingen die jungen Personen, die betroffen sind, die 18- bis 29-Jährigen. Aber auch im Generationenvergleich, also die jüngeren Generationen sind stärker betroffen als die älteren Generationen, sowie Personen mit einem geringen Bildungsniveau.
Eine kleiner werdende Mittelschicht, was bedeutet das für Deutschland?
Also eine starke und prosperierende Mittelschicht ist natürlich wichtig für eine gesunde Wirtschaft und eine Gesellschaft, in die alle vertrauen und die auch stark ist. Und eine starke Mittelschicht, die sorgt beispielsweise für weniger Kriminalität, für eine insgesamt höhere Lebenszufriedenheit und auch für höhere Investitionen in Humankapital. Und wenn wir dann sehen, dass die Mittelschicht bröckelt, dann kann dies sich natürlich negativ auf all diese Punkte auswirken und dementsprechend auch den Wohlstand in unserer Gesellschaft gefährden.
Sie haben die Zahlen bis 2018 untersucht. Wie sehen Sie die weitere Entwicklung jetzt auch gerade mit Blick auf die Corona-Pandemie?
Also wir haben in unseren Hauptanalysen die Zahlen bis 2018, weil das die Zahlen am aktuellen Rand sind, verwendet. Allerdings haben wir in kleineren Bereichen auch mit neueren Zahlen während der Corona-Pandemie gearbeitet. Und hier sehen wir, dass die Mittelschicht durchaus Beschäftigungsverluste hinnehmen musste, jedoch deutlich weniger als beispielsweise Haushalte in niedrigen Einkommen. Und dass hier vor allen Dingen die Kurzarbeit ein entscheidender Faktor war, um größere Beschäftigungsverluste zu verhindern.
Die Mittelschicht in Deutschland schrumpft. Die wichtige Frage ist natürlich, wie kann dagegen gesteuert werden und wer muss dagegen steuern?
Wir sehen natürlich vor allem die Politik in der Verantwortung und sehen in unseren Ergebnissen vor allem drei große Bereiche, in denen was getan werden muss. Zum einen sind das die Aufstiegschancen für die jüngere Generation. Das heißt, Bildungsrückstände, die jetzt vor allen Dingen auch in der Pandemie entstanden sind, müssen dringend aufgeholt werden. Zweitens sehen wir ein großes Problem im Niedriglohnsektor. Dieser müsste eingedämmt werden. Hierfür sehen wir vor allen Dingen bei den Minijobs einen wichtigen Ansatzpunkt und insbesondere für Frauen, für die der Minijob ja häufig eine Falle darstellt. Aber auch eine bessere Entlohnung und bessere Arbeitsbedingungen in Berufen, die mehrheitlich von Frauen ausgeübt werden, wie beispielsweise in der Pflege, sind zentral. Und drittens, die Beschäftigungsfähigkeit auch in Zeiten des strukturellen Wandels erhalten zu können, müssen die Möglichkeiten für Weiterbildung und Umschulung über den gesamten Erwerbsverlauf gesteigert werden.
Sagt die Expertin der Bertelsmann Stiftung Natascha Heinbach. Vor genau einem Jahr, am 1.12.2020, war die Innenstadt in Trier voller Menschen, die Weihnachtseinkäufe machten. Plötzlich raste ein Auto durch die Fußgängerzone. Bei der Amokfahrt wurden 5 Menschen getötet, 24 wurden zum Teil schwer verletzt und viele Menschen sind traumatisiert. Als vermutlicher Täter steht der Fahrer des Autos, ein 52-jähriger Mann, seit Mitte August vor dem Landgericht Trier. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm 5-fachen Mord und versuchten Mord in 18 weiteren Fällen vor. Heute gedenkt die Stadt der Opfer, unter anderem mit einem Gottesdienst um 13.46 Uhr, dem Zeitpunkt der Tat. SWR-Reporterin Nicole Mertens berichtet, wie die Tat die Stadt Trier verändert hat und sie hat Menschen getroffen, die die Tat miterlebt haben.
Eine Ärztin, die ihre Praxis am Hauptmarkt hat, hörte plötzlich Lärm und Schreie und lief auf den Platz, um zu helfen.
Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt auch noch überhaupt nichts, was passiert ist. Mein erster Gedanke war, das kann nur ein Anschlag sein. Dieses Chaos und diese geballte Not, diese schreckliche Bilder der ganzen Verletzten, der traumatisierten Leute, der Hauptmarkt voll mit Menschen.
Auch Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe lief vom Rathaus auf den Hauptmarkt, als er alarmiert wurde. Geschockt von dem, was er sah, musste er erste Interviews für die Medien geben.
Wir haben hier einen Amokfahrer in der Innenstadt und wir versuchen gerade einen Überblick zu bekommen. Aus der gesamten Region sind überall die Rettungswagen im Einsatz und wir versuchen jetzt erstmal die Menschen zu retten.
Am Abend stand fest, 5 Menschen waren ums Leben gekommen. Ein erst 9 Wochen altes Mädchen, sein 45-jähriger Vater, eine 25-jährige Studentin, eine 52-jährige Lehrerin, eine 73-jährige Frau. Ihr schwerverletzter Ehemann starb im Oktober. Die ganze Trierer Innenstadt war als Tatort abgesperrt. Die Polizei sicherte Spuren. Dann begann die Trauer. Kerzen brannten überall dort, wo Menschen bei der Amokfahrt ums Leben gekommen waren. Und an der Porta Nigra, dem Wahrzeichen der Stadt, wo die Amokfahrt endete. Die stillgewordene Innenstadt, ein Lichtermeer. An der Porta Nigra bleibt dauerhaft ein Erinnerungsort. Dort wurde vor ein paar Tagen eine Gedenktafel angebracht. Gerade jetzt, zum Jahrestag, ist das Gedenken an die Opfer vielen Menschen ein großes Bedürfnis. Anders als vor einem Jahr ist in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt aufgebaut, die Innenstadt von massiven Pollern abgeschirmt. Auf die Amokfahrt vor einem Jahr angesprochen, kommen vielen Menschen in Trier die Tränen, versagt ihnen die Stimme. Wer sprechen kann, spricht den anderen aus der Seele.
Ich habe hier die Tage noch daran gedacht, dass das jetzt schon ein Jahr her ist, wie die furchtbare Sache passiert ist hier in der Stadt. Also kommt immer wieder auf, aber jetzt in der letzten Zeit, wo es wieder kalt ist, so Winter und die Weihnachtszeit, denkt man ganz besonders wieder dran, an die Vorspartat. Ganz schlimm.
Also ich denke, das bleibt präsent. Das kann man einfach nicht aus der Geschichte rausstreichen. Das ist so. Und das ist auch gut so, dass man es nicht vergisst und achtsam ist.
Das ist schon erschütternd, auch immer.
Heute werden um 13.46 Uhr 4 Minuten lang die Glocken aller Trierer Kirchen läuten. 4 Minuten dauerte vor einem Jahr die Amokfahrt. Der ökumenische Gottesdienst im Dom ist für die Opfer, die Hinterbliebenen, die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten. Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sowie der Trierer Stadtvorstand und Oberbürgermeister Leibe kommen. Alle sind aufgefordert, um 13.46 Uhr schweigend der Opfer zu gedenken. Da wegen der Corona-Pandemie die Plätze im Dom begrenzt sind, wird der Gedenkgottesdienst live im SWR-Fernsehen übertragen. Abends gibt es ein Requiem in der Konstantinbasilika mit dem Orchester der Stadt Trier und Trierer Chören. Hierfür konnten sich Menschen aus Trier anmelden. Trier steht zusammen. Dieses Motto hatte der Trierer Oberbürgermeister vor einem Jahr ausgesprochen. Die Menschen in Trier leben das bis heute. Mehr als 1 Million Euro haben sie gespendet. Eine Stiftung für die Hinterbliebenen und Opfer der Amokfahrt wurde gegründet. Sie werden nicht allein gelassen.
Gedenken heute in Trier. Das war ein Beitrag von Nicole Mertes. Und wir gehen zur Wirtschaft. Der Autokonzern Daimler ist Geschichte in seiner jetzigen Form. Seit heute gehen Auto- und Lkw-Sparte getrennte Wege als zwei selbstständige Unternehmen. Daimler Trucks ist jetzt ein eigenes Unternehmen mit weltweit rund 100.000 Mitarbeitern. Katharina Fortenbacher-Jahn aus der Wirtschaftsredaktion. Wie begründet der Konzern diesen Schritt?
Also einmal unternehmerisch. Trucks und Pkw sind zwei völlig unterschiedliche Geschäfte, so sagt's Konzernchef Kelenius. Da gibt es wenig Überschneidungen. Sie haben andere Kunden und auch technologisch geht es zumindest teilweise in eine andere Richtung. Beim Lkw-Geschäft, anders als bei Autos, da setzt Daimler stark auf Brennstoffzellen. Aber auch finanziell sollen sich Vorteile ergeben. Die Hoffnung ist, dass jedes der beiden neuen Unternehmen an der Börse dann einmal wertvoller sein könnte als beide zusammen.
Wie reagiert denn die Börse heute auf den Vollzug dieses Großprojekts?
Daimler-Aktien sind auf jeden Fall gefragt heute. Sie steigen zeitweise um 3,5%, gehören zu den größten Gewinnern. Der letzte Schritt an der Börse, der steht aber noch aus. Daimler Truck soll kommenden Freitag dann an die Börse gehen. Bis Ende März will das Unternehmen für den Leitindex DAX fit sein. Anleger haben die Aufspaltung übrigens schon bei der ersten Ankündigung im Frühjahr begrüßt. Da hat es einen Kursplus von 10% gegeben. Und Anfang Oktober dann haben die Daimler-Anteilseigner auch zugestimmt, der 700 Millionen Euro teuren Aufspaltung. Sie können sich freuen auf zusätzliche Anteile des Nutzfahrzeugherstellers dann. Es gibt auch Befürchtungen gleichzeitig bei dieser Trennung, etwa, dass die beiden Konzernsparten jede für sich allein anfälliger sein könnten für Übernahmeversuche.
Was bedeutet die Aufspaltung für die Beschäftigten jetzt?
Na, gedanklich ist das sicherlich für viele ein großer Schritt, ein historischer Schritt vielleicht sogar. Ganz praktisch aber wird sich gerade in der Produktion nicht viel ändern. Man arbeitet eben für Busse und Lkw oder für Autos und Vans. Und in beiden Unternehmen gilt, es geht zu gleichen Konditionen weiter. Und es bleibt auch bei der Jobgarantie bis 2030. Der Gesamtbetriebsrat hat die Aufspaltung begrüßt. Er sieht Chancen darin, den Wandel in der Branche zu meistern und sagt, jetzt bitte umsetzen und dann richtig Vollgas in Richtung der neuen Technologien.
Es ist ja eine gewaltige Herausforderung für die gesamte Branche. Wie wollen die beiden eigenständigen Unternehmen das angehen?
Daimler Truck will weltweit führend sein beim emissionsfreien Fahren im Warenverkehr. Das ist der Anspruch des Unternehmenschefs Daum. 2040 sollen nur noch Fahrzeuge mit null Emissionen dann gebaut werden und dabei setzt Daimler Truck eben auf zwei Dinge, E-Antriebe mit Batterie und Brennstoffzellen. Die sollen in Zusammenarbeit mit Volvo serienmäßig auch hergestellt werden, angedacht in Baden-Württemberg. Bei Autos setzt Daimler drauf, Mercedes-Benz als Luxusmarke zu profilieren. Der Stern übrigens, der bleibt, egal ob Auto oder Lkw.
Schauen wir zum Schluss noch an die Börse. Der DAX scheint sich etwas gefangen zu haben.
Ja, der ist heute stabiler gestartet, hat sich immer weiter von den 15.000 Punkten wegbewegt, die er gestern fast erreicht hätte. Aber die Unsicherheit ist eben nicht ganz vorbei. Müssen wir abwarten, wie es die nächsten Tage weitergeht. Im Augenblick steht der DAX bei rund 15.300 Punkten. Das ist jetzt ein Plus von 1,3%.
Katharina Fortenbacher-Jahn aus der SWR-Wirtschaftsredaktion.